afraid. Good. You're in the great game now. And the great game's terrifying.
Wahnsinn, wir sind wieder da. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal hier mit euch schönen Menschen in diesem wunderbar großzügig ausgestatteten Raum saß. Wir haben es genau richtig gemacht. Wir haben eine kleine Sommerpause eingelegt, ohne vorher darauf hinzuweisen. Das ist natürlich extrem professionell gelaufen. Deswegen nochmal fett sorry dafür, wie die zweite Staffel der Fan-Favorites so ausgefadet ist. Und einen umso größeren Dank, dass ihr noch da seid. Wahnsinn, wir machen es euch echt nicht leicht. Aber dafür fangen wir heute an mit der dritten Staffel der Fan-Favorites. Heute hier live für euch. Das ist nämlich das Neueste. Nee, das ist ein Witz. Did you just have a brain fart? Gut, Jingle vorbei. Wir fangen an. Wir sitzen hier heute in einer Runde, die extra so konzipiert wurde, damit Philipp Schleinig wieder ein bisschen von seinem prolligen Gehabe runterkommt, damit er sich grounded und ein bisschen erdet und nicht den Global Player gibt. Passt auch nicht zu den Räumlichkeiten. Deswegen passen Tobias Heidemann und ich auf Philipp Schleinig auf. Ja. Damit habe ich gesagt, wer wir alle sind. Und jetzt können wir, so wie wir es gewohnt seid, weil wir werden in der dritten Staffel nämlich nichts Neues einführen, haben wir uns überlegt, um euch mal zu überraschen, einfach damit anfangen und uns drum unterhalten, wie es uns so geht, was wir so getrieben haben. Und der erste Programmpunkt danach heißt Mikropenisse. Los geht's. Tobi, was geht?
Vielleicht kann ich ja das, meine Zustandsbeschreibung mit dem Thema Mikropenisse auch vermengen. Beziehungsweise wäre eher was Philipp dann machen müsste. Jetzt, wo ich sage, fällt es mir auch auf. Mir geht's gut. Ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Es ist halt Sommer. Da geht es mir immer besser als im Winter, weil der Winter in Berlin ist eine Katastrophe. Ich finde, der gehört abgeschafft. Wir sollten halt die Sache mit dem Klimawandel auch mal ernster nehmen. Und gerade in Berlin einfach mal so ein bisschen mehr CO2 ausstoßen, damit das alles ein bisschen wärmer wird und man den Winter hier auch genießen kann. Mhm. So, aber ansonsten geht es mir gut. Ich bin halt so ein nicht so ein Sandalentyp, aber ich bin so ein, ich ziehe zu Hause gerne mal die Schuhe aus, Typ, und laufe dann halt so rum. Und dann ist einfach, wenn mir so ein bisschen die warme Sommerluft auch durch die Poritze fegt, dann geht es mir einfach gut. Dann bin ich einfach ein bisschen gelassener generell. Ich gehe auf die Menschen zu. Da fällt mir ein, vorgestern habe ich mich fast geprügelt.
Echt jetzt?
Ja, ja, da bin ich vom Fußballspiel nach Hause gekommen und dann hat mich so ein, wie ich fand, sehr Pegida-artiger Mitbürger einfach, weil ich gegähnt habe beim Vorbeifahren, angefaucht, mach's Maul zu. Und dann hab ich mich mit dem verzettelt in so eine Diskussion über, ja, weiß ich nicht, über Erziehung, Werte, Höflichkeit und das eskalierte so ein bisschen.
Echt?
Das fällt mir so zum Thema ich ein. Ja. Philipp, wie geht's dir denn?
War das Panko oder was?
Nee, das war, ja doch, das war Panko, aber Panko ist ja eigentlich, oh Gott, ist das hier alles eng. Panko ist ja eigentlich gar nicht verkehrt. Ihr müsst euch das mal vorstellen, wir sitzen hier halt wirklich im letzten Abstellkeller.
Yeah. Weil ja, ich mache einfach halt mal ein Foto und packe das auf Snapchat, ne?
Ja, das ist doch wunderbar. Aber Tobi, wusste denn dein Gegenspieler von der Pegida, dass du vorbestraft bist und das mit dir nicht zu spaßen ist?
Das habe ich ja selber schon vergessen.
So, live jetzt hier.
Was machst du denn? Doch mal. Erzähl du doch mal, du bist doch dran, du Vollprofi. Ja, warte, aber
ich muss kurz Snapchat-mäßig, damit die Leute wissen, wie eng das hier ist. Also es ist gar kein Platz, da ist schon eine Mauer.
Ja.
So. Ja, mir geht's gut. Ich war ja letzte Woche, das wissen die User ja nicht, weil es ja keinen Podcast gab, aber ich war ein bisschen im Urlaub, Tobi auch. Das war sehr schön. Die andere Sommerpause wurde bedingt durch das Deutschlandspiel, ne, am Dienstagabend. Aber ich freue mich wieder hier zu sein. Freue mich, dass ihr wieder da seid. Dass ich diesen Entertainment-Part, den ich ja beim letzten Mal hatte, als Christoph und Andi hier saßen, wieder abgeben kann, damit ich hier nicht noch Amok laufe.
Was macht denn so ein filmwissenschaftlich geprägter Social-Media-Akteur in seinem Urlaub?
Das war schon Widerspruch.
Nee.
Doch, Social Aber Media und
Was hast du im Urlaub gemacht?
Ich war in Tangerhütte.
Schon wieder?
Ja, wieso schon wieder?
Das geht ja Schlag auf Schlag.
Das ist überhaupt nicht, war ewig nicht mehr da.
Das Video, was du mir gepostet hast von der Feuerwehr, scheint mir gerade mal einen Monat her zu sein.
Das habe ich aber nicht aufgenommen.
Nee, ja, aber das sah so ein bisschen so aus, als wärst du gerade mit so frischen Erinnerungen aus Tangerhütte wiedergekommen.
Nee, es war, ich war an diesen heißesten Sommertagen da.
Ja.
Bin da auch zu Fuß quer durch die Stadt zu meiner Oma in den Wald zum Mittagessen. Das war eine schlechte Idee, weil es halt unglaublich warm war. Und ich durch den Wald gerannt bin, also gegangen, und das war anstrengend.
Ist es nicht
schattig und abkühlend?
Ja, aber das Ding ist, da war mal ein Weg. Und den sieht man jetzt noch ein bisschen, aber ist sehr viel zugewachsen. Das heißt, du hast die Hälfte des Weges einfach nur die Natur.
Und die ganzen Ossis ihren Waldweg wieder nicht richtig gepflegt.
Ich glaube, an dem Tag war ich auch im Urlaub und da war ich auch unterwegs und habe es auch bereut, ja, unterwegs zu sein. Das war so eine, ich hatte mit einem sehr guten Freund die sehr erwachsene Idee, wir lassen mal Frau und Kegel hinter uns und ziehen einen ganzen Tag von morgens um 9 Uhr an durch alle Fußball-Strandkneipen, die es in Berlin gibt. Aber das war dieser Tag, in dem es so super heiß war. Und ich glaube, um 21:45 stand ich im Schweiß und war halt komplett besoffen und habe irgendwie versucht, mich hinzusetzen. Aber es war irgendwie eng und es ging nicht und so. Aber ich habe es geschafft. Also das war ein sehr schöner Tag. Also sehr, sehr schlaff war ich danach. Aber von daher diese Erinnerung, die du gerade da auch selber geschildert hast, hat mich jetzt auch wieder das fühlen lassen.
Ja, und dann war ich noch ein bisschen in Hamburg bei, ihr wisst es, Heinz Strunk zur Lesung vom Goldenen Handschuh. Sehr unterhaltsam, kann ich nur jedem empfehlen. Mhm. Hamburg ist auch ein schönes Städtchen.
Der ist ernster, der Roman jetzt, ne? Irgendwie, ist das so?
Ja, na, der ist schon sehr schwarzhumorig, ne? Ja. Also da ist schon, da bleibt dir das Lachen im Halse stecken, wie man so schön sagt.
Aber so ein bisschen, so dieses Gaga-Ding hat er auch so ein bisschen hinter sich gelassen jetzt.
Ja, ne? Also ist ja auch, glaube ich, sein erster Roman, der nicht autobiografisch geprägt ist. Aber ist halt, krasse Sogwirkung. Also der hat die ersten, also der liest halt 90 Minuten und nach 50 Minuten macht er eine Pause. Und die waren halt fix rum, diese ersten 50 Minuten. Ich habe die ganze Zeit gedacht, er hat ein Kapitel gelesen. Und dann meinte halt meine Freundin zu mir, nee, er ist gerade schon bei der Hälfte des Buches. Hm. Was man halt überhaupt nicht gemerkt hat. Und jetzt habe ich mir das Hörbuch geholt und jetzt muss ich das mir mal anhören. Weil der Typ ist ja auch ein Freak, ne? Also muss man ja mal sagen.
Ja, klar.
Ich mag die ganze Posse irgendwie ganz gerne. Die haben sich irgendwie so eine schöne Nische gebaut.
Ja, und vor allem, dass sie da überleben können, das fasziniert mich.
Ja.
Und man kann auch eigentlich fast alles davon so konsumieren, was er so gemacht hat. Also es ist halt nichts irgendwie total daneben, ist alles irgendwie interessant.
Ja.
Und das kann man sich geben. Und auch wenn er mal in irgendwelchen Sendungen zu Gast ist oder so, also mit Heinz Strunk ist eigentlich immer so ein Quality-Guest.
Ja. He's very hintersinnig.
Ja, und auch irgendwie schwer greifbar. Auch mit seinem Auftreten, mit seiner komischen Brille, seinem ganzen Look. Und wenn du dann da so sitzt und überlegst, dann so, stimmt, so Studio Braun war der auch.
Ja.
Das ist jetzt, Moment, das ist aber schon irgendwie dieser Honker, der hat da irgendwie krass recherchiert.
Ja.
Das ist schon alles ekelhaft, aber der macht jetzt gerade noch diesen Witz.
Ja.
Ich finde das schon eine abgefahrene Mischung. Und
ja, voll.
Ja, der hat einen schönen Wortwitz, weil der nicht so konventionell ist, sondern so, der mag auch den Klang von Wörtern.
Also
der sagt sowas wie Akne oder so, sagt er total gerne überhöht und das wirkt bei ihm auch total super.
Ja. Oder es ist halt, der redet halt sehr einfach so ein schönes Deutsch und dann fällt dir aber auch mal auf, wenn es vulgär wird. Also mir ist tatsächlich von dieser Sitzung in Erinnerung geblieben, einfach dieser Ausspruch irgendwie von diesem Sohn, den er schreibt, und er wichst wie ein Affe.
Ja.
Und so eine Wortkonstellation zelebriert der Mann.
Ja, halt, total. Ne? Diese Studio Braun-Zeiten von früher, da hast du das auch schon. Also da war das so super pubertär. Aber dieser Spaß auch an der Sprache und wie schön bildlich so eine Sprache sein kann, den hat er immer noch. Und gerade so beim Perversen oder vulgären ist das, also da stört mich das überhaupt nicht, weil das irgendwie so, das kommt von der Herzen, habe ich das Gefühl bei ihm.
Boah, ich habe Studio Braun noch irgendwie, glaube ich, fast komplett auf dem Rechner.
Mhm.
Da muss ich unbedingt mal wieder reinhören. Ich habe da irgendwann nach Jahren mal reingehört und habe mich total bepisst, weil man so ein paar Gags auch wieder vergessen habe oder so.
Ja.
Auch und sehr da, speziell, aber auch super komisch.
Definitiv. Hamburg. Aber Philipp, wir waren noch gemeinsam auf einer Veranstaltung.
Ja, stimmt.
Im Olympiastadion.
Das war sehr schön.
Stimmt, da habe ich euch eure Social Media Auftritte live verfolgt.
Ja.
Da kam aber nichts. Niemand hat was gepostet.
Doch, klar.
Ich hing vom Rechner und habe immer wieder F6 gedrückt. Aber
ja, aber ich habe morgens gepostet, dass ich damit angegeben, dass ich seit 20 Jahren zu Bruce gehe und das war's dann, weil ich will das Konzert ja genießen.
Ja, ich habe gedacht, jetzt kommt Livestream und dann.
Ja, aber ganz ehrlich,
du musst mir auf Instagram.
Stereoskop.
Aber Periscope und so. Ja, aber also wenn ich
die volle Social
Media. Wenn ich 120 Ocken für so eine Front-of-Stage-Karte bezahle, ne, da morgens um 11:30 hingehe, um da noch anzustehen, damit ich mich da durch diese Schlangen, also damit wir schön geordnet in diesen Schlangen da reingehen.
Ja.
Und dann irgendwie endlich dieses Konzert, das ist das erste nach 3 Jahren. dann ziehe ich mir das halt einfach rein und habe keinen Bock. Also ich habe ein paar Fotos gemacht, so zum Erinnern, und das war's. Ja, weil dann denke ich mir so, ey, ganz ehrlich, jetzt will ich mir das angucken.
Das war auch sehr witzig. Ich habe es ein bisschen entspannter gemacht. Also ich war irgendwie so 2 Stunden vor Einlass da mit einem Kumpel. Und dann, Marek hat das ja schon beschrieben, da wären halt diese, kann ja nicht sitzen.
Oh. So furchtbar eng hier, mein Nacken gesagt, schon total steif.
Nackenproblem.
Oh, da wären halt diese Nummern vergeben. Und als die rein waren, ne, da haben die Ordner, die hatten da so ein Band, wo halt noch so eine Fläche war bis zu dem Eingang. Und da meinten die so, so, und jetzt ganz langsam geordnet, ne. Und da ist die erste Frau schon unter der Dings runtergesprungen. Die gleich, zurück. Und dann haben die langsam dieses Band zurückgemacht und die Leute rannten auf die zu und die Ordner immer schneller rückwärts laufen an dieses Tor ran, weißt du, weil sonst wären sie platt hier rand worden.
Das war früher noch lustiger, als es das mit der Front of Stage nicht gab.
Ja, das glaube ich.
Also das ist ja so eine neumodische, das kann man Geld, so ein bisschen kaschieren unter, ja, so aus Sicherheitsgründen hat man nochmal so einen Zwischenzaun in so einem großen Stadionkonzert, aber letztlich ist es einfach nur, ey, wir bauen die ersten Reihen nochmal teurer, sperren die dann ab und dann kostet das Ticket, das kostet 30 Euro mehr. So, und dann denkst du dir halt so, okay, Sicherheitsdings und dann... Also, ne, hast du da einmal diese Schlangenkultur und dann hast du die gleiche nochmal dahinter diesem Zaun. Ja. Und du hast halt einfach nur die Möglichkeit, eben mit diesem Ticket so ein Bändchen dich halt da drin aufzuhalten. Ne? Da habe ich aber so einen Typen gesehen, der hat den ganzen Tag anstehend mitgemacht, hat sich dann aber in dieser Front of Stage ganz nach hinten an den Zaun gestellt und da so abgechillt. Ich dachte mir so, Alter, dann kauf dir doch das 30 Euro billigere Ticket und geh ganz normal da rein.
Ja, aber ganz ehrlich, das habe ich mir tatsächlich überlegt, das mache ich, glaube ich, beim nächsten Mal, dass ich mir Front of Stage hole, aber das dann ganz entspannt mache, erst zum Einlass komme und mich dann einfach in dem Front of Stage bei hinten an dem Zaun stellen. Weil wenn dann wieder dieser Gang ist, hast du perfekt auch mal so einen Blick auf ihn. Du stehst weiter als in diesem anderen Areal. Philipp, und du kannst halt hinter dir niemanden.
Ihr arbeitet ja bei der Ströer Media Brands.
Ja.
Ihr könnt euch auch einfach für so ein Konzert akkreditieren. Das ist euch klar, ne? Und dann Backstage und keine Ahnung was.
Nee, das ist dann
nicht möglich. Glaub ich nicht.
Das ist
bei dem Geld.
Doch, klar, natürlich geht das. Ich habe das auch schon gemacht. Du musst dann halt über das Konzert berichten. Das will natürlich sozusagen die Gepflogenheit.
Ja, das ist kein Problem.
Komm nicht drauf, das mache ich. Mein Dips hier, Shotgun.
Nein, es gibt noch, um jetzt noch eine Anekdote zu erzählen, ein Kumpel von mir hat mal bei so einer Firma in Köln gearbeitet und hat halt dadurch so Bob Dylan-Tickets bekommen mit einem Backstage-Pass. Meinte aber, das geht eigentlich bei allen Künstlern, bei Bob Dylan wird es nicht gehen. Der wird das nicht zulassen als Künstler. Aber wir haben die. Wir gehen damit, also da sind wir da hingegangen, der hat dann in der Philips-Halle gespielt, dann haben die gesagt, ja, okay, sie haben anscheinend dieses Ticket, dann haben wir so Aufkleber bekommen, die wir uns eine Jacke gemacht haben, wo so Press und so drauf stand, sind dann da rein, dann hat aber so ein Typ im Hintergrund gesagt, ja, aber bei Händeln geht das nicht. Kommt keiner rein, Pech gehabt. Dann sind wir wieder zurückgegangen, dann ist mir nur aufgefallen, dass die ganze Zeit so andere Fans mich immer angesprochen haben, wie es mir denn so gefällt. Ich dachte mir so, was labert ihr denn? Wir dachten dann alle, ich würde dann darüber berichten. Ich sei so ein Pressetyp, weil ich immer noch diesen Aufkleber hatte. Ja, also wir müssten halt, vielleicht probieren wir das mal.
Ja, ich hab beim Thrillist-Konzert, ich saß dann da halt noch so und dann einmal ging dann Marek vorbei, so mit Stolz, mit 2 Bier in der Hand wieder in seinen Front-of-Stage-Bereich. Aber er hat mich nicht gesehen.
Entschuldigung. Gut, so viel dazu. Ansonsten ich gucke ansonsten viel Fußball gerade. Um das abzukürzen. Ja. Und zieh das schon wieder so durch wie bei der WM, immer am gleichen Ort aus Aberglauben gucken.
Immer am gleichen Ort?
Immer am gleichen Ort.
Zu Hause. Geht nicht mehr anders, ne?
Nein, bei Freunden, das geht nicht mehr anders. Wir haben
wenn du so abergläubig bist, soll ich dir mal sagen,
ja.
Jedes Mal, wenn ich bei dieser EM ein Deutschlandspiel nicht geguckt habe, haben wir ganz klar und haushoch gewonnen. Jedes Mal, wenn ich geguckt habe, war es ganz knapp.
Ja, dann hau ich dir am Donnerstag ein paar aufs Maul. Kannst du das nicht gucken?
Also am Samstag, ich bin ja echt gestorben, ne? Also das war ja der Hammer. Tobias, sag mal, was hast du denn da?
Ich weiß auch nicht, ich habe gerade so eine kleine Sinneskrise, was Fußball angeht. Ich gucke halt, also ich habe 12 Jahre viel Fußball gespielt, also so richtig gespielt, auch mit Liga und allem drum und dran. Dann habe ich halt 20 Jahre Fußball, alles, englische Liga, spanische Liga, alles mir reingepfiffen und so weiter. Und im Moment mache ich eigentlich so wenig, wie irgendwie nur geht, weil ich merke, dass ein bisschen so ein kleines Burnout in Bezug auf Fußball. Ich habe einfach zu viel Fußball, glaube ich, geguckt. Und die EM geht so ein bisschen an mir vorbei. Ich gucke die Spiele, die mich interessieren, und ich habe mich auch über die Außenseiter und so weiter gefreut. Aber so die Spiele der deutschen Mannschaft, ich glaube, es liegt auch an den Spielern, dass ich irgendwie zu dieser Mannschaft irgendwie kein Verhältnis habe, weil so diese neue Generation ist für mich so ein bisschen identitätslos und die alte finde ich irgendwie nervig. Also Thomas Müller kann ich irgendwie, wenn ich den sehe, dann denke ich immer, der verkauft mir jetzt gleich ein Würstchen oder was? Oder, also es ist ganz komisch. Ich habe irgendwie das Gefühl, die sind zu so Medienakteuren geworden. Und so das, was so damals, Hashtag Sommermärchen, was mich auch mitgerissen hat, das fehlt so ein bisschen. Und damit will ich nicht sagen, dass die als Fußballspieler halt irgendwie auch Medienprofis sein müssen oder so, sondern, weiß ich nicht, ich glaube, ich suche gerade irgendwie nach einer anderen Mannschaft, die ich cool finde. Und das ist nicht unbedingt die Deutsche oder die Deutsche verjüngt sich halt so sehr, dass ich dann irgendwie wieder Spaß habe an deren Fußball. Weil jetzt finde ich auch so das, was sie so spielen, finde ich halt okay und irgendwie professional. Aber so diese Sturm- und Drangphase war schon irgendwie ganz geil. Und das fehlt mir also ein bisschen.
Obwohl Thomas Müller mein persönlicher Lieblingsspieler ist.
Ja, ich glaube dir das auch, dass du
ich bin auch im Besitz einer Thomas Müller Puppe, die steht oben auf dem Regal.
Ja.
Und ich hätte es dann auch geiler gefunden, wenn die ab und zu mal so Servus sagen würde, aber das macht sie dann nicht.
Ja, dann ist schon witzig und ich kann das auch verstehen, dass man den halt cool findet, total. Aber ich bin da irgendwie, ich bin da schräg. Ich bin
aber
da
ein schräger Typ. Das Ding ist so, ich weiß nicht, also ich kann mich noch erinnern, so um das Jahr 2000 rum war bei mir so, wo ich mir dachte, wollte ich mich eigentlich verarschen?
Ja, genau da bin ich auch wieder jetzt.
Da war ich so, sag mal, wir verlieren hier die ganze Zeit, ihr seid irgendwie alle 40.
Ich glaube, wir kommen da alle
denn,
wieder so hin.
Wo ist denn der Nachwuchs? Echt? Ich glaube halt, dass sie ja schon versuchen, da neue Spieler immer wieder zu bringen.
Auf jeden Fall. Aber
dass das schon besser läuft als damals.
Aber es ist ja schon, ja klar, diese Verjüngung und so weiter funktioniert ja auch und die sind ja auch sehr clever, was sozusagen das Scouting in Anführungsstrichen angeht und so, aber vielleicht ist mir das auch alles ein bisschen zu professionell geworden. Irgendwie ist das alles so ein Medienzirkus geworden und irgendwie, ich weiß es nicht. Also, also ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater irgendwann auch so eine Fatigue hatte in Bezug auf Fußball. Der hat sein ganzes Leben, bei den alten Herren bei HSV gespielt, sein ganzes Leben lang Fußball geliebt und richtig cool gefunden und das auch gelebt. Aber irgendwann, so als ich gerade anfing, mich mit Fußball auseinanderzusetzen, hatte der es über und hat nur noch Sportschau geguckt. Und die hat er auch so weggeguffelt und immer so modrige Kommentare gemacht.
Das ist so wie der Opa von meiner Freundin.
Ja.
Der ist halt super mufflig und der sagt halt so, Fußball habe ich früher geguckt. Das war früher vernünftig, ordentlich, ehrlich. Heute, ich gucke jetzt Frauenfußball. Ja. Ich schnauze voll von diesem Fußball.
So war mein Vater so. Auch. Und das Krasse ist, er meinte irgendwie so, das Geld und so weiter ist irgendwie viel zu wichtig geworden, diese Medienkacke und so. Das hat er vor 20 Jahren gesagt. Und heutzutage ist der Fußball nochmal dreimal schneller und absurder geworden. Und jetzt habe ich so das Gefühl, dass das mich gerade so erreicht. Aber ich bin mir sicher, dass ich einfach nur zweite Liga gucken muss oder so. Und dann geht das schon wieder.
Also ja, lass mal zur Union gehen.
Ich muss einfach wieder von unten anfangen. Ich muss zu
Die Spiele des ersten FC Magdeburg, die sind immer voller
Emotionen. Oder sowas. Ich brauche so eine richtige Gurkentruppe, die halt nichts auf die Reihe kriegt. Und die muss ich jetzt ein paar Jahre begleiten. Dann macht mir das auch wieder Spaß.
Lass mal zur Union gehen. Das ist voll geil. Die feiern ihr eigenes Stadion, weil sie es irgendwie selbst renoviert haben, die Fans. Das ist echt cool.
Ich bin ein paar Mal bei Union schon gewesen. Und das macht auch immer Spaß. Ein schönes Stadion. Und es ist eigentlich auch eine coole Atmosphäre da und so, ja.
Und da kann man halt mega abfeiern, wenn man so richtig so einen unspektakulären 1-0-Sieg eingefahren hat gegen Hansa Rostock. Das hat voll Spaß gemacht.
Ich habe mit St. Pauli so ein paar Jahre richtig schön das gehabt. Da habe ich viel St. Pauli geguckt und das war schon geil. Ich bin zu der Zeit eingestiegen, als die so richtig schlecht waren in der dritten Liga und habe die dann begleitet bis in die erste quasi und
bis zum Pokalsieger-Besieger und so.
Das war schon eine gute Zeit.
Weltpokalsieger-Besieger. Geil,
schön.
Ja, nicht schlecht.
Ja,
Fußball. Gut, Fußball haben wir auch noch gehabt.
Podcast so
Filmpodcast. Hallo, herzlich willkommen beim DSF. Mein Name ist Jörg von Torra und
kommen wir mal.
Okay, haben wir die Mikropenisse auch abgehakt.
Ja, Sommerpause hat Marek schon erklärt. Ja,
dann kommen wir noch zu, der zweite Punkt war Ladida, den haben wir jetzt auch gemacht.
Ja, und dann.
Game of Thrones Finale steht hier.
Genau. Ach, ja. Da wollen wir nochmal reden. Das war ja letzte Woche, es gab auch schon auf Facebook, hat
Christoph wollen wir irgendwie einen Spoiler-Alarm jetzt kurz reinnehmen oder.
Jetzt noch? Kriegen wir es allgemein hin? Ja, du kannst ja nicht eine Woche nach dem Finale hier schon rum. Blöken,
ja gut. Das Ding ist doch, also die des englischen Mächtigen, Hardcore-Fans haben es gesehen.
Ja.
die, die immer so ein bisschen Zeit brauchen und generell beim Fernsehen auch so nicht alles sofort gucken, sondern nur
das Die vergessen halt, das, bis sie
es gucken. Die haben es jetzt auch gesehen. Jetzt bleiben doch nur noch die, die das gucken, wenn es bei Sky irgendwann kommt oder was.
Nee, ich glaube,
bei RTL 2.
Genau, irgendwann kommt, das dauert halt ein Jahr. Ne?
Aber bis
genau,
dahin das haben die unsere Sendung vergessen.
Und auf die kann man jetzt nicht mehr warten. Also
ja, na, pass auf.
Also, meine Frage ist, auf wen wartet man wann? Wann ist es legitim, darüber zu reden?
Ja, aber wir geben die Frage weiter an unsere Hörerinnen und Hörer, würde ich fast mal sagen.
Ja, ich würde sagen, wir machen
jetzt auch DVD kommt oder was?
Schreibt doch einfach mal irgendwie, wann guckt ihr eine Serie? Also wie wichtig ist das, kann man das jetzt bringen oder nicht?
Wichtiger ist noch, wann findet ihr es legitim, über eine Serie offen zu reden?
Ja.
In der auch Spoiler drin
ist. Also auch offen und ehrlich.
Weil es gibt ja auch Leute, die heute noch rumschreien, wenn du sagst, Tyler Durden ist ja selbst und dann heißt es so, what?
Also, das geht halt nicht. Der kleine Junge bei The Sixth Sense ist tot.
Ja. Nee, Bruce Willis ist tot.
Meine ich ja, Bruce Willis ist tot.
Ja, aber ich habe jetzt irgendwie schon so viele Kommentare auf.
Entschuldigung, aber vercheckt.
Ja, ich weiß auch, The Sixth Sense hat mir damals Scrubs gespoilert. So, passiert halt, ne?
Andersrum.
Nee.
Einmal ganz kurz.
Ja, nee, aber das ist jetzt grammatikalisch schwierig, weil eigentlich ist der Satz ja richtig.
Was ich mal echt fies fand, eine tschechische Kinomagazin, das habe ich mir mal gekauft, bevor Million Dollar Baby im Kino war. Ne? Und ich als Clint Eastwood-Fan, so geil, neuer Film, sogar noch mit ihm, gucke ich mir an. Ne? Ach, so ein Boxerdrama. Und dann steht da so drin, ja, so ein sehr interessantes Drama über Sterbehilfe, weil nämlich die Boxerin in der Mitte das und das, ihr das und das widerfährt.
Und das ist halt krass.
Und ich lese das so und denke mir so, sag mal, wollt ihr mich verarschen?
Das war schon, also ich
glaube, das kann ich jetzt mal sagen. Aber ich dachte mir so, echt, wollt ihr mich verarschen? Der Film kommt in einem Monat ins Kino, es ist ein Preview da drauf und ihr verratet mir den krassesten Twist, den habe ich natürlich nicht vergessen. Ich saß dann im Kino und dachte mir, okay, das kommt gleich.
Ja, das ist ein schönes Beispiel, weil das sozusagen wesentlich von der Erfahrung dir was nimmt.
Ja.
Weil ich wusste das nicht und ich weiß, dass das sozusagen so eine emotionale Fallhöhe hatte. Ja. Ne? Du stellst dich auf so einen Sportlerfilm ein und bam, liegt sie da und es wird ein ganz anderer Film, so komplett.
Ja.
Und das ist ja was dich emotional total aus der Bahn wirft und das soll ja auch so sein. Und wenn das vorher gelesen wird, ist das natürlich super optimal. Ich weiß nicht, ob der Film trotzdem, also funktioniert trotzdem, aber da würde ich tatsächlich sagen, es nimmt dir was von der Erfahrung.
Ja. Ja.
Aber geht man jetzt bei Jon Snow, das war jetzt die erste Folge.
Zweite
Folge.
Ja.
Na gut, in der ersten hätte man das auch schon.
Ja, also klar, logisch. Also, ne?
Noch nicht mal darüber redet man, oder wie ist
das? Gut, also ganz ehrlich, alle Leute, die das jetzt nicht hören wollen, machen mal kurz weg und wir sind bestimmt so in 10, 12 Minuten wieder da.
Nee, wir machen einfach, wir reden jetzt über Game of Thrones und das nächste, was kommt, sind die Kinostarts. Marek hat in den Anmerkungen die Kinostarts die Zeit eingeschrieben.
Steht bei YouTube.
Da könnt ihr jetzt wieder einschalten.
Auf der Seite und da könnt ihr wieder einschalten.
Genau, das heißt, Tobi, wir können jetzt auch mal so.
Aber schreibt gerne nochmal eure Meinung zu diesem Thema, weil das ist ja auch sowas, wo man nie genau weiß, wie man es irgendwie in der Mehrheit recht machen kann.
So, und da, Tobi, du kannst ja sicherlich denken, dass der Auftakt des Finales genau mein Ding war. Ne? Klaviermusik, so leichte, traurige, depressive Dinge, großartige Einstellung.
Ja.
Also ich saß nackig da, wirklich, und habe mir das reingezogen und dachte mir so, ich fand das halt so geil. Du weißt es auch, wir haben uns immer mit diesen Theorien beschäftigt, wie kann es ausgehen. Das heißt, diese Wildfire-Theorie, die gab es ja. Und dass das dann wirklich passiert, hat mich trotzdem umgehauen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so geht. Und wie diese ganzen ersten 10 Minuten sind das ja fast inszeniert sind, fand ich, also jetzt mal vom, ich weiß, dass du da eine kritische Sicht hast, aber ich fand das jetzt einfach von der Machart her richtig gut.
Ja,
ich verstehe aber auch, was du sagst, und das sagst
ich habe halt, ich mache halt sozusagen, das ist auch ein Problem, was ich anerkenne, ich mache die Sachen, die mir negativ auffallen, größer als die Sachen, die mir gefallen.
Ja.
Weil das, was mir gefällt, das lässt mich sozusagen überhaupt erstmal Game of Thrones als einen wichtigen Teil meiner Medienlandschaft irgendwie so. Also ich finde die Serie gut. Und jetzt sind wir sozusagen, wo das anerkannt ist, dass ich die Serie gut finde und dass ich die gucke und dass ich die 6 Staffeln lang geguckt habe, sind wir bei den Punkten, die mir nicht so gut gefallen. So. Und da arbeite ich mich immer dran ab, um zu, auf der einen Seite, weil ich das Gefühl habe, man muss auch Feedback geben, so, sonst werden die Sachen nicht besser, die man guckt. So. Das wird ja auch gelesen und das wird ja auch, also was die Fans sagen und was die Kritiker sagen, das ist ja ein Thema, was heute mehr als jemals zuvor eingeht auf das, was kommt. Aber ich fand es inszenatorisch die Staffel 6 stärker als die davor alle. Ja, also da ist sozusagen die Abkehr vom Buch, glaube ich, auch wirklich gut gewesen, weil sie ein bisschen mehr Freiheiten sich nehmen konnten, die ihnen geholfen haben, die Sachen, die Handlungsfäden zu strukturieren und so zu strukturieren, wie wir sie aus guten Hollywood-Filmen kennen. Und da bin ich erstmal d'accord mit, finde ich gut. Also das hat sich alles sehr viel flüssiger angefühlt und aufgeräumter und so eine Montage wie am Anfang vom Finale hätte sie vorher nicht gehabt, so, ne? Weil sie sich einfach so gedacht haben, jetzt machen wir mal so, wie wir denken und wir wissen ungefähr, was wir machen, aber wie wir da hinkommen, das können wir uns überlegen. Mhm. Und das hast du halt ganz stark gemerkt. Ne? Mhm. Und das fand ich super. Ich fand die Schlacht fantastisch. Also tatsächlich wirklich, ich hatte gedacht, dass man so das letzte Wort dazu wirklich gesagt hat zum Thema Mittelalterschlacht. Also mit Braveheart hast du schon so eine Marke gesetzt gehabt, die einfach unheimlich packend damals waren. Also ich meine, es ist auch ein komischer Film, ne, im Nachhinein. Auch ein komischer Typ, der ihn directed hat. Aber auf jeden Fall eine tolle Schlacht. Und Game of Thrones hat dann auch noch, was Herr der Ringe angeht, finde ich, noch mal was hinzugefügt und was irgendwie besser gemacht als alles vorher. Und das hätte ich von der TV-Serie nicht erwartet. Ich fand diese Szene, in der Jon Snow nach oben greift und atmet, also wirklich erdrückt wird von den Wirren des Krieges, fand ich total stark.
Ja.
Also das war
auch keine Frage, es war inszenatorisch echt geil gemacht. So, das war echt gut. Ich kam nur irgendwie komischerweise in der vorletzten und letzten Folge nicht damit klar, dass die so overrated waren. Also für meiner Meinung nach. Ja. Weil die Leute sind ja ausgerastet. Irgendwie das Finale oder die Schlacht der Bastarde da hat irgendwie eine Zehnerwertung auf IMDb lange Zeit gehabt und sowas. Und die Leute haben geschrien, Fernsehgeschichte und was weiß ich, wo ich mir echt dachte so, weiß ich nicht, also macht mal halblang. Also ich, das heißt
hast
aber
das,
nicht,
hast dass du das zuerst gelesen und es dann geguckt oder hast du es erst einfach so normal geguckt?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich, schwierig, ich glaube beides.
Ja, bei mir geht das aber, egal bei was, oft so, wenn dann alle irgendwie sagen, das ist super geil oder das ist noch so ultra ein oben on top geil, dass ich dann irgendwie, weil macht bei mir was Klick und ich bin dann eher immer so underwhelmed.
Ja nee, das war nicht mal so der Fall. Ich habe einfach die Folge geguckt so und ich hatte halt, dachte mir schon so Battle of the Bastards, so das wird krass so. Ich hatte auch echt Anspannung während der ganzen Folge und dann habe ich geguckt und dachte mir, fand das geil so. Aber diese Überschwänglichkeit, die mir da entgegenschlug, da dachte ich erstmal so, also ganz ehrlich, du hast es halt gesagt, ne, das ist halt nicht die erste Schlacht gewesen. Also die ist cool gemacht so, aber weiß nicht, da gibt es so viele andere Schlachten, die auch geil sind.
Ja.
Und das Finale ist natürlich, und da hat wiederum das reingespielt, was du auch in deinem Facebook-Post, glaube ich, kritisiert hast. Ich hatte halt das Gefühl, das ist jetzt so mega krass und geil, weil die Bösewichte endlich mal dran glauben müssen, sodass du dir denkst, oh, endlich mal, weißt du, dieses The Good Guy Wins. Und jetzt wird das, nach Staffel 5 war ja das komplette Gegenteil, da haben wir immer nur die Bad Guys gewonnen. Und jetzt wird das mal umgedreht. Und da gleich jetzt ein Fernsehgeschichtsspektakel draus zu machen, fand ich ein bisschen...
Ja, ich fand das auch, also das ist dieser eine Punkt. Also auf der einen Seite... Ich habe zwei Punkte in Bezug auf diese Staffel. Ich finde es ein bisschen schade, dass die so, die machen halt mit der 6. Staffel Crowd-Pleasing. Also wir kriegen all das, was sich die Masse der Fans, die sich artikuliert, gewünscht hat. Mhm. Und zwar wirklich Schritt für Schritt. Jede Theorie, die es vorher gab, hat sich bis jetzt bestätigt. Also jede große, gute Theorie, die sozusagen irgendwie so das Feld dominiert hat, war am Ende ist genauso gekommen, wie sich die Fans das gewünscht haben. Das finde ich erstmal so ein bisschen... Schade, weil ich persönlich bin jemand, der gerne überrascht wird oder der so ein bisschen dann auch, weiß ich nicht, also einen Twist oder sowas hat, ne? Oder dass du an der Nase herumgeführt wirst oder dass du das was ganz anders kommt, so wie, wie sich das wirklich nur jemand ausdenken kann, der irgendwie ein guter Storyteller ist oder so und nicht so, wie alle das erwartet haben. Das fand ich so ein bisschen schade, also dieser Fanservice, der sich in vielen Serien gerade so durchsetzt, den finde ich bedenklich, weil der Schwarm ist nicht unbedingt der beste Storyteller, meiner Meinung nach. Das andere ist halt dieses Rache-Ding. Also das ist mir einfach ein bisschen unbehaglich. Ich kann das nicht erklären, aber ich finde es irgendwie, weiß ich nicht, ich bin halt irgendwie so von meinen moralischen Überzeugungen so gepolt, dass sich Rache einfach nicht auszahlt. Also nach allem, was ich darüber in der realen Welt weiß, ist das was nur für mehr Leid sorgt. Das ist einfach so. Ne? Also Gewalt mit Gewalt zu bezahlen, Auge um Auge, ist eine Philosophie, die ich halt scheiße finde. Und wenn sie dann in so einer Serie zu so einem Sieg gefeiert wird, wo der Peiniger gepeinigt wird, und das ist dann super awesome, das muss ich dann irgendwie cool finden, weil das will ja Game of Thrones von mir. Ich soll das feiern, und Sansas Lachen auf den Lippen ist dann irgendwie so ein Moment, wo ich ihr nah sein soll, aber ich bin ihr, glaube ich, in dem Moment total fern, weil ich denke so, das kann es irgendwie nicht sein. Also klar hat er das verdient, das Zehnfache von dem, was er selber so, aber dem nachzugeben, finde ich halt irgendwie schade, weil das finde ich dann auch keine gute Geschichte. Ja. Die besten Geschichten sind eigentlich die, die Rache irgendwie realistisch darstellen. Und also jeder, der schon mal Gewalt erfahren hat und Gewalt weitergibt, der weiß ja, dass das einen nur kaputt macht. So.
Ja. Und das ist ja auch eigentlich ein Zeichen von Schwäche.
Ja, genau.
Also wenn du quasi irgendwie so Rache genießt, also wenn du es nur schaffst, durch so eine Emotion irgendwie damit fertig zu werden, weiß ich nicht. Also kann ich total gut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Manchmal denkst du dir, wenn dann was ganz Krasses passiert, so, ey, die wünsche ich das. Das ist so eine, du bist so eine, im Affekt, so eine Kurzschlussreaktion. Ja. Aber wenn ich glaube, wenn es dann wirklich so weit ist, dann könnte ich mir das irgendwie nicht vorstellen.
Es ist so ein super schmaler Grat, weil es gibt ja auch so die Seite, die sagt, ja, gerade im Fernsehen und in der Fiktion muss das gehen. Ne? Da gehört es hin, weil es in der richtigen Welt nicht geht. Tarantino macht ja nichts anderes als Rache.
Yeah, yeah.
So, und da muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn halt ein Saal voller Nazis inklusive Hitler abgefackelt wird, das fand ich geil.
Das ist auch geil.
Da habe ich halt geklatscht. Das fand ich halt, das war so eine Form von so trashiger Pulp-Rache, die ich irgendwie akzeptieren kann, weil sie so fiktiv und so weit weg ist von mir, dass ich das so als Kunst irgendwie so abspeichern kann.
Aber das ist doch auch schon so inszeniert. Also ich habe bei solchen Filmen dann auch immer das Gefühl, ich bin halt im Kino. Das ist halt schon so ein bisschen was Comichaftes.
Das ist ja auch so, genau, das ist ja, also wir da, die schießen ja auch da Hitler so richtig ins Gesicht und du siehst richtig, wie das zerfetzt wird. Das ist ja so richtig übertrieben, um es auch klar zu machen, ne? Jetzt hier. Nichtsdestotrotz muss ich dir zustimmen, ich fand die 6. Staffel auch wieder echt besser als die 5. Weil die hatte halt sehr viele Momente. Bei Staffel 5 kannst du es, glaube ich, an einer Hand abzählen. Staffel 6 hatte sehr viele Momente, die mir echt gefallen hat. Und ich muss halt sagen, dieses Finale war voll davon. Und das auch so, dass ich mir denke, ich bin jetzt nicht so, oh mein Gott, ich kann es nicht erwarten, sondern ich freue mich, was kommt, weil du merkst halt, wie die Stricke enger gezogen werden. Also Daenerys ist jetzt unterwegs mit einer Riesenarmee nach drüben. Cersei ist gerade auf dem Thron und sieht aus wie jetzt so eine Mad Queen. Und die Walker sind auch da oben. Das heißt, jetzt ist nicht mehr viel. Und das ist halt auch gut, weil du siehst, es geht einem Ende entgegen und die Kuh wird nicht elendig gemolken. Hoffen wir es mal, sagen wir jetzt noch. Aber und das ist halt schön, weil ich mir denke, dass da ist noch jetzt tatsächlich auch noch viel Potenzial, was spannend ist. So, und man muss ja auch mal dazu sagen, dass Game of Thrones, also Fantasy, ist halt immer mal so ein Ausreißerphänomen, wenn so ein Herr der Ringe kommt oder so ein Hobbit kommt. Aber ansonsten ist Fantasy ja nicht das Genre, was unglaublich viele Menschen anzieht. Und Game of Thrones schafft es ja. Das ist ja ein weltweites Phänomen und das fasziniert mich immer noch so. Hier hast du ja gesehen, diese Bar, wo die das so Public Viewing machen, so. Ja. Ist, glaube ich, ein witziges Event. So. Ja. Und ich finde das schon krass, dass so eine Fantasy-Serie das schafft, so viele Zuschauer
zu ziehen. Ja, na klar. Aber es hat ja auch verschiedene Elemente, die noch dazukommen. Also ich würde auch diesen Mittelalter irgendwie dieses Element nicht so unterschätzen.
Ja, genau.
Weil das ist ja auch halt eine Riesenkultur, die so krasse Mittelalter-Fans sind. Und die werden ja auch irgendwie abgeholt.
Aber das ist halt auch so, genauso Fantasy und Mittelalter sind halt jetzt nicht so die reißerischen Themen, weißt du? Und das trotzdem Leuten näher zu bringen, weil du kannst ja auch, wenn du es geschickt anstellst, Game of Thrones bei Jugendlichen oder Jüngeren, also die sollten es nicht gucken, aber dazu verwenden, ihnen Dinge zu vermitteln. So nach, ja, also, weil Mittelalter war ja so grausam. Die hatten zwar keine Drachen, aber es war so grausam. So, und
es war super grausam und es gibt halt diese Horrorgeschichte über Folter und über die Kirche und so weiter und die sind auch alle wahr, aber das Mittelalter war in manchen Dingen auch wieder weiter, als wir heute sind. Das ist, also Geschichte ist immer
ein
bisschen ambivalent und also sozusagen diese Dark Ages so als stellvertretend für das gesamte Mittelalter zu nehmen, ist auch schwierig, aber
Aber ich meine halt nur, dass Game of Thrones ist jetzt nicht in allen Belangen nur Fiktion.
Nee, genau. Das davon lebt es ja. Ne? Also ja. Das war ja sozusagen das, was mich damals nach der ersten Folge so gepackt hat, dass es halt so ein ganz realistischer Ansatz war, beziehungsweise so ein Storytelling halt mit diesem unglaublichen Ensemble halt einfach mal so das gemacht hat, was man nur von den Sopranos oder von The Wire oder sowas kannte. Das auf das Fantasy-Genre angewandt, war einfach neu und frisch und anders. Und das fasziniert mich dann immer. Und Fantasy, also ich bin halt ein super Fantasy-Nerd. Ich habe halt Rollenspiel gemacht ohne Ende und diese ganzen Computerspiele gespielt. Ich kenne das in- und auswendig. Und für mich war das halt sehr befriedigend, so zu sehen, dass sich mal jemand ernsthaft damit auseinandergesetzt hat.
Das ist auch mal eine Serie, die nicht gleich als nerdig abgestuft wird, weißt du? Wo es wirklich auch Spaß macht und so mit Leuten darüber zu reden.
Und das Abgefahrene ist ja, dass sie jetzt am Ende doch wieder bei Fantasy ankommt. Also sie war ja sozusagen eher am Anfang Sopranos und ist jetzt, ist jetzt Herr der Ringe so mehr oder weniger geworden. Also es ist insgesamt einfach ein super interessantes Phänomen, diese Serie. Und ich bin tatsächlich auch gespannt auf die 7. Staffel. Ich war nicht so richtig gespannt auf die 6. Da war ich so, mal gucken, wo es hingeht. Aber jetzt will ich es auch wissen, weil man spürt, dass da ein letzter Akt kommt. Und ich will einfach wissen, wie sie das beenden. Weil jeder hat eine Idee dazu, wie es sein könnte und wie es richtig wäre. Ich glaube, der Schöpfer der ganzen Geschichte hat noch am wenigsten Ideen. man wird sehen.
Der wird sich schon noch was einfallen lassen und wenn nicht, ist auch egal. Ja. Er wird sich halt irgendein Showrunner was einfallen lassen.
Ups.
Hoppala, Herr Schleinig.
Entschuldigung. Okay, dann Spoiler vorbei, Kino.
Wir werfen einen Blick ins Kino. Ich guck mal hier so.
Ja, du merkst, es ist richtig dünn diese Woche.
Es ist also richtig dünn, obwohl ich habe das Gefühl, dass es einen Film gibt, der wahrscheinlich irgendwie Fans hat. Und zwar, ich gehe jetzt mal auf Film Nummer 2. Denn dieses Phänomen ist mir doch schon ein paar Mal begegnet. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ich muss mal als ignorant zugeben. Und dann lief irgendein Artikel, den wir mal rausgehauen haben, besonders gut. Und ich glaube, das war der Vorgänger oder sogar die Infos zu Smaragdgrün. Und das andere hieß bestimmt irgendwie Rubinrot. Und
ich glaube, der zweite hieß
Rubinrot. Royalblau oder so?
Nee, der erste hieß Rubinrot, dann kam Saphirblau und Smaragdgrün.
Das hast du ja nun geraten. Also es war gar nicht mal so verkehrt. Und darauf scheinen, glaube ich, diverse jüngere Leute abzufahren. Kann das sein? Also das ist eher so eine Serie, so eine Filmreihe für ein jüngeres Publikum.
Ja, und es ist halt das klassische Jugendbuch.
Das Jugendbuch. Genau. Und zwar hat das geschrieben Frau Kerstin Gier. Und die war auch gierig genug, um gleich 3 zu schreiben anscheinend. Tut mir leid, du musst dich bringen, so wie Siegtorsson. Und Smaragdgrün ist also jetzt der Abschluss dieser Fantasy-Trilogie und der startet diese Woche Donnerstag im Kino. Also falls ihr Donnerstagabend, falls ihr Fußball hasst und fliehen wollt vor dem Deutschlandspiel, könnt ihr euch Smaragdgrün im Kino angucken.
Wenn nicht im Kino in allen Sälen das Deutschlandspiel übertragen wird, muss man sich vorher informieren.
Ja, das ist schon Public Viewing im Kino ist auch.
Ja, gibt's auch. Also würde ich vorher mal fragen, und falls ihr Fußball und Smaragdgrün mögt, Freitag ist spielfrei, kann man das Freitag gucken.
Ja, ich habe das nie gesehen. Hast du das mal gesehen?
Absolut nicht.
Ich interessiere mich eigentlich immer für diese Young Adult Geschichten. Ich finde das immer total abgefahren und interessant. Aber das ist eine deutsche Produktion, oder?
Ja.
Macht so einen Eindruck, ja.
Ja, ist es. Ich bin da aber ein bisschen so, ich habe damals dieses Beautiful Creatures, falls ich mich erinnere, das kam vor 3 Jahren oder 2 Jahren ins Kino. Es sollte eigentlich auch eine Reihe werden. Da kam jetzt auch nichts mehr. Ich mag das nicht so. Also Tribute von Panem ist schon das da für mich das höchste Gefühl und Maze Runner, aber da würde ich mich jetzt, hätte ich
das
auch keinen Drang.
Ist das hier so eher so Eragon oder was, so diese Liga? Oder?
Ich kann es ja tatsächlich gar nicht sagen.
Schön, wie wir uns da gut informiert haben vorher.
es ist halt der dritte Teil und die Gwendolin, die ist, glaube ich, jetzt gereift.
Okay.
Nicht nur körperlich, sondern auch mit ihren Kräften, wenn sie den Kräfte hat. Aber tatsächlich interessiert mich Film 3, also weil du gesagt hast, wegen einer Fanschaft, ich glaube auch Film 3 hat so eine Mini Fanschaft, weil doch der gute Jean Le Carré schon
im Carré springt. Nee, ich muss sagen, dass dass mich Film 3 von den 3 Filmen, die starten, persönlich auch noch am meisten anspricht.
Genau.
Zumal da mit Ewan McGregor auch noch ein Schauspieler dabei ist und noch mit Stellan Skarsgård, die ich beide ganz gerne sehe.
Ja, und dem schließe ich mich bedingungslos an.
John Le Carré ist ja der Meister des Spionage-Thrillers der Anfang der 90er Jahre und es ist, glaube ich, sein 800. Film, der jetzt sein 800. Buch,
was er verfilmt hat. Lass es mal 6 sein, aber immerhin.
Na, das sind mehr als man denkt. Das ist nämlich das Ding. Ich manchmal, also inzwischen begegnet der mir immer öfter, wo ich mich echt frage, Alter, da kommen jetzt echt krass viele Filme von diesem Mann
raus. Ja, weil die halt alle wirklich auch so ihr Publikum gefunden haben. Und,
aber die sind halt simpel, ne? Also die funktionieren meistens nach demselben Schema.
So. Ja. Mir fallen jetzt gerade so, also Bube, Dame, König, Gras ist falsch.
Ja, Dame, König, Ass, Spion.
Genau, ja. Dame, König, Ass, Spion ist ja vielleicht so die Blaupause gewesen irgendwie so, kommt der mir so am essentiellsten irgendwie vor, aber der ist ja recht komplex.
Ja, den finde ich auch richtig gut.
Also sagen wir mal, es ist eine komplexe Formel, die sich da wiederholt.
Ja.
Und der letzte oh Gott, da komme ich jetzt nicht drauf, der letzte Carré-Film war ein ganz kleiner intimer Agentenfilm, der in Hamburg spielt, mit Philipp Seymour Hoffmann
in der Hauptrolle. Genau, da habe ich, mein Bruder wohnt da eine Straße weiter, wo das gedreht wurde, diese Abschlussszene.
Und das war so ein ganz krasser Slowburner, der so einen Antiklimax hatte, der aber richtig reingehauen hat. Also wo du gedacht hast, ja, okay, so ist es wahrscheinlich in Wirklichkeit.
Ja,
es ist halt nicht James Bond, sondern es ist halt am Ende einfach nur so ganz harte, schnöde Politik, wo Leute über die Klinge springen müssen, die
ich fand den mega langweilig, muss ich zugeben.
Der war schwierig, aber ich fand
was ist denn der, sag mal?
Der Turn am Ende war doch gut, also der war schon nicht schlecht, muss man sagen.
Ja, ich sag doch mal, das.
Wir müssen da jetzt nicht drauf kommen.
Doch, ich will das jetzt wissen.
Und
auf jeden Fall hier aber auch die Serie, die Amazon-Serie.
Der Constant Gardener ist mein Lieblings-Carré-Film. Den finde ich richtig gut. Also den finde ich, den finde ich klasse.
Ja.
Von daher werde ich auch diesen sehen.
Ich fand halt hier The Night Watch. Nee. The Night Manager.
Night Manager
ist ja auch wieder Jean Le Carré, bloß ist in die Moderne adaptiert und was er alles gemacht hat. Genau, der Film heißt.
Es kann sich nur noch um
Most Wanted Man.
Most Wanted Man, ja. Genau. Mit wem in der Hauptrolle? Hoffman und?
Rachel McAdams, Robin Wright, Willem Dafoe.
Willem Dafoe!
Daniel Brühl und Herbert Grönemeyer.
Ah ja, sehr interessant.
Ja.
Also es ist, warum nicht?
Worum geht's denn da? Sollen wir das noch sagen?
Ja, finde ich gut.
Leute, die das nicht wissen?
Natürlich.
Dann sag mal Marc.
Also es geht um ein englisches Pärchen, bestehend aus Perry, Ewan McGregor und Gail Naomi Harris, die einen Urlaub in Marrakesch machen und dort lernen sie einen russischen Geschäftsmann namens Dima kennen, der von Stellan Skarsgård gespielt wird. Der ist aber gar kein Geschäftsmann, sondern ein Geldwäscher für die russische Mafia und flüchtet nach einem Attentat auf seinen Freund.
Er flüchtet auf seinen Freund.
Nein, nach einem Attentat auf seinen Freund flüchtet er. So, der hat also anscheinend Schiss. So, und das heißt, irgendwie versucht er sich wohl an diese Touristen da ranzuhängen, zu fliehen. Und das ist auch irgendwie so eine ganz klassische Geschichte, dass irgendwie der Unschuldige, der in so einem Thriller plötzlich so auch so ein bisschen Hitchcock-mäßig einfach in irgendwas reingezogen wird. Mutet sehr klassisch an, finde ich, aber prinzipiell erstmal nicht unspannend.
Erinnert mich ein bisschen von der Story an die zwei Gesichter des Januars. Habt ihr den gesehen? Vor 2 Jahren mit Viggo Mortensen und Oscar Isaac. Genau dasselbe Prinzip.
Interessiert. Erinnert mich
eher. Oscar Isaac. Wir müssen nochmal über X-Men Apocalypse Now reden, Philipp. Da müssen wir
nochmal drüber reden. Auf X-Men Apocalypse Now.
Ja, da müssen wir
erinnert mich ein bisschen an Der Mann, der zu viel wusste von Alfred Hitchcock.
Ja, total. Habe ich neulich nochmal gesehen.
Ist sehr gut.
Und ist einfach sehr gut.
Der ist auch und gut der altert gut. Ja, definitiv. Kann ich nur unterstreichen.
Gut.
Gut, wir haben noch die Stadt-Land-Liebe. Eine deutsche Produktion mit Jessica Schwarz und Tom Beck, den vielleicht viele kennen aus Alarm für Cobra 12 oder als Musiker. Der hat nämlich auch mal so ein paar Alben rausgebracht. Da sagen immer alle, der soll sehr nett sein. Bin ihm persönlich nicht begegnet, kann ich also nichts zu sagen. Und Uwe Ochsenknecht spielt auch mit. Und das klingt aber wieder mal nach so einer deutschen Snooze-Komödie.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob ich dem jetzt Unrecht tue, aber
nee, tust du nicht.
Es geht um irgendwelche Werbetexter, die irgendwo in Kloppendorf eine Praxis aufmachen.
Ja.
So.
Also ist es wirklich Kloppendorf?
Ja, da steht wirklich Kloppendorf.
Okay.
Das ist kein Fake. Du hast den Zettel geschrieben, wenn deine Schuld. Als ob, ja, gut, genau, okay, also guckt euch Verräter wie wir an im Kino oder falls ihr Bock habt, hier den Smaragdgrün und wir verraten euch jetzt, was wir so geguckt haben.
Wer möchte denn beginnen?
Ich muss mir auch meine Gedanken ordnen, deswegen. Du hast, glaube ich, hau doch mal hier.
Ich hau doch mal einen raus.
Hau doch mal einen Haifilm.
Hau mal einen raus.
Ich hau mal einen Haifilm.
Ah ja, gut.
Ich habe gestern The Shallows geguckt, einen Film, der von einem Hai handelt. Ich habe gerade auch die Kritik geschrieben, innerhalb von 25 Minuten habe ich die runtergeklöppelt. Und dabei ist mir aufgefallen, wie absurd eigentlich das Hai-Genre ist. Ich muss das ganz kurz, ganz kurzer Exkurs, ich muss es mal erzählen. Also wir haben sozusagen lange nichts, also gar nichts. Und dann kommt Steven Spielberg, der macht Der weiße Hai, Jaws. Das ist einer der besten Filme aller Zeiten. Und danach kommen eigentlich jedes Jahr mindestens 35 Hai-Filme in die Kinos. Am Anfang wird halt sozusagen diese Jaws-Schiene, das Franchise, quasi ausgedrückt bis zum letzten, kopiert, manipuliert, irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen abgewandelt und so weiter. Und dann kommen wir irgendwann so in diese ironische Postmoderne, wo du dann halt irgendwie Sand-Sharks, Turbo-Sharks, Mega-Sharks, Pipapo hast. Also es gibt unendlich viele Hai-Filme und alle nur, weil damals Spielberg so erfolgreich war mit dieser Animal-Horror-Geschichte, die ja was ganz anderes erzählt, als wirklich nur einen Hai-Angriff erzählt, sondern da geht es ja um viel tiefgründigere Dinge und so weiter, aber das packen wir mal alles zur Seite. Tatsache ist, der Hai-Film ist so ein bisschen an sein natürliches Ende gekommen und geht nur noch als Farce und dann kommt The Shallows um die Ecke, der das machen will, was grundsätzlich zu diesem Genre mal gehört hat, nämlich einfach einen Hai und eine Frau und die Frau wird von einem Hai angegriffen und muss überleben. Das ist die Prämisse und das ist auch so ein bisschen so die Haltung, aus der dieser Film entstanden ist, ganz back to the basics, Survival, Horror, wenn man so will. Und deswegen war ich eigentlich ganz guter Dinge, als ich habe nicht viel erwartet. Der Regisseur ist eher so, naja, der hat Orphan gemacht, aber der hat aber auch andere Sachen gemacht, die weniger gut sind. Also das Waisenhaus. Eigentlich ist relativ schnell dann, also im Kino ist relativ schnell klar geworden, dass der Film wegen seiner Hauptdarstellerin für mich nicht so richtig gut funktioniert. Die ist er orientiert sich ganz stark an Gravity und eine Sandra Bullock hat sich dafür halt auch voll ins Zeug geschmissen und jetzt hast du hier eine Blake Lively, die das auch will, die das Gleiche liefern will, also diesen gleichen Kampf ums Überleben und so weiter irgendwie plastisch darstellen möchte und das funktioniert halt schon mal nicht, das sind so drei Ligen darunter. Und das andere ist, dass der Film einsteigt mit ihr als trauernde Hauptfigur, weil sie ihre Mutter verloren hat und zu dem Strand will, zu dem ihre Mutter früher immer gefahren ist und sie will da quasi ihr Trauma verarbeiten und Trauerarbeit machen und so weiter. Das ist halt im Horror, ist das so ein ganz klassischer Trope, das kennt man halt. Also es ist alles sehr, sehr konventionell inszeniert und dann kommt halt noch hinzu, dass der Film leider so ein bisschen versucht, hip zu sein und dann halt super viele Slow-Mo-Aufnahmen von ihrem Körper und vom Surfen und von irgendwelchen Apps, die sie benutzt. Das Ganze ist so super modern. Also die ganze Zeit hast du irgendwelche App-Einblendungen, wo sie dann halt mit irgendwem chattet und so weiter. Und das alles ist so total überflüssiger Popanz, der dich komplett rausreißt aus diesem, aus dem, was der Film eigentlich erzählen will. Weil in dem Moment, wo der Shark dann halt auch ein Thema wird, ändert sich die Tonlage komplett und es geht halt, wie gesagt, in dieses Überlebensspiel. Und da ist er auch wirklich effizient. Also da funktioniert er. Also ich bin jemand, der sehr viele Horrorfilme sieht und der eigentlich nicht mehr so wirklich von irgendwelchen Jumpscares oder ich weiß immer schon, was kommt. Und trotzdem habe ich mich im Kino zweimal wirklich erschrocken, weil der Hai kommt zu so ganz unmöglichen Moment. Was ist los?
Das ist doch geil.
Stell mir das gerade vor. Wenn du
ich habe wirklich, also mein Körper hat reagiert. Ja, das habe ich im Kino ganz selten.
Also war der Hai der coolste in dem Film?
Ja, der Hai, also du hast halt, also der macht das total, total konventionell. Du hast immer so dieses Spiel mit über dem Wasser, unter dem Wasser und die Kamera hängt immer so ein bisschen auf der Wasseroberfläche und du hast immer ihre schlanken, ranken Beinchen, die so ein bisschen so die der Köder sind und die Frage ist, wann kommt der und wann greift der an und so weiter. Und du hast natürlich auch andere Opfer, die in den Bereich des Hais kommen und so weiter. Und der Film macht es nicht in den Momenten, wo du damit rechnest, sondern zu anderen Momenten. Und das macht er ganz gut. Und in dem Moment, wo das klar ist, dass das so ein bisschen sehr unerwartet funktioniert, baut er auch eine Spannung auf. So. Und er spielt dann halt auf einer Insel, also beziehungsweise auf so einem kleinen Stein und dann irgendwann auf einer Boje. Und das ist dann auch alles. Und man sollte von diesem Film auf keinen Fall zu viel erwarten, weil, wie gesagt, die erste Hälfte ist eher trashig und auch ein bisschen Fremdschämen angesagt. Und in der zweiten Hälfte wird es dann härter. Und in Bezug auf die Spannung auch effektiver, aber das Ende wiederum ist dann, erstens kommt da zu wenig, also wenn man den Trailer gesehen hat, wir haben mehrmals über den Trailer geredet, der vermeintlich ganz viel spoilert, aber er spoilert eigentlich tatsächlich alles, also da kommt, da kommt einfach nichts mehr.
Ja.
Das ist einfach der ganze Film, den man da gesehen hat im Trailer, und das Finale ist dann auch so ein bisschen also lächerlich. Das ist schon so, dass das Kino dann halt auch mitgelacht hat. Das heißt, es ist Edeltrash. Ich würde ihn nicht empfehlen, aber ich war auch nicht sauer. Also ich bin auch nicht rausgekommen aus dem Kino und habe gedacht, oh, Zeitverschwendung, sondern ich fand das irgendwie sympathisch. Die Idee, das quasi wirklich aufs Wesentliche zu reduzieren und einfach nur von einem Haiangriff zu erzählen und das halt mit coolen, modernen Mitteln. Aber alles andere, also der hat überhaupt, also in Bezug auf so dieses menschliche Drama oder so, hat er nichts zu liefern. Also das, was eigentlich, was Gravity so stark gemacht hat, ne? Also da warst du ja wirklich bei ihr, so dieser Willenskampf und so, das lässt er halt komplett liegen. Und so wird er dann eigentlich nur irgendwie so ein recht generischer Film von der Stange, der zwar eine nette Attitüde hat, aber der am Ende dann doch irgendwie versagt. Und von daher keine Empfehlung, aber wer halt Horror mag und wer halt irgendwie auf einen Oldschool-High-Film Bock hat, der wird sich da auf jeden Fall durchaus unterhalten sehen. Mhm. Schläfst du gleich ein?
Nee, ich hab das so tatsächlich zugehört, dass ich vergessen habe, darüber nachzudenken, was ich geguckt habe. Aber ich habe, glaube ich, unsere Sommerpause auch hart zelebriert. Also ich bin echt zu voll wenig gekommen zu gucken. Ich habe, wir haben vorhin schon drüber geredet, American Crime Story jetzt fertig geguckt, und vor 2 oder 3 Podcasts, schaut mal das Titelbild, wo eine Katze drauf ist, und John Travolta, da haben wir über American Crime Story geredet und da haben wir schon gesagt, dass das eine absolute Empfehlung ist, und wer es jetzt noch nicht geguckt hat, guckt euch das an, weil das ist ganz groß, also ganz groß, auch das ganze Finale, das ist nicht so aufgebauscht, übertrieben, sondern es ist einfach, wie es ist, und das packt einen schon extrem. Also wir haben davon geredet, die Haarszene mit der Schauspielerin, die ist halt großartig, und auch die ganzen Darsteller, also es ist echt gut eingefangen und du bist da so drin, und das ist schon für Leute, die auch jetzt nicht, die den Fall nicht so recht verfolgt haben. Also ich meine, die Verfolgungsjagd im Auto, diese Bilder kennt jeder so.
Ja.
Aber sich das einfach mal anzugucken und zu verstehen, was da eigentlich war mit dem Typen, den man aus Die nackte Kanone kennt, weil mehr kennst du ja von O.J. Simpson in Deutschland nicht so. Was das eigentlich für ein Mann ist und so, und diese ganzen Gerichtsprozesse. Also das muss man sich unbedingt angucken.
Ich finde es auch super schwer, das zu vermitteln, warum die Serie so gut ist.
Man merkt es einfach.
Ja.
Also deswegen meinte ich, die ist halt nicht so aufgeblasen,
ja,
sondern du merkst einfach, dass das, was du gerade siehst, unglaublich gut ist.
Ja. Es ist aber nicht nur gut, also es geht, also ich glaube, man muss auch ein bisschen wegkommen von diesem Thema, ne? Also warum sollte man sich für O.J. Simpsons Fall jetzt noch vor, wie viele Jahre liegt der zurück, 16 Jahre oder so?
Länger. Ich erinnere mich, ich war mal in den 90ern, 1995, mit meinen Eltern irgendwie in Kalifornien so.
Ja.
Als Highlight-Urlaub. Und dann haben wir eine Sightseeing-Tour gemacht, und dann sind wir an diesem Haus vorbeigefahren. Und da hat der Sightseeing-Typ gesagt, das ist das Haus von O.J. Simpson. Und so, und alles, wow, krass. Und haben das so fotografiert, und sind wieder weitergefahren.
Mhm.
Also das ist irgendwie...
Ja.
Ja, aber das ist halt eine große Nummer, ne?
Genau, absolut. Das ist halt dieses Phänomen, was auch Making a Murderer hatte. Das war ja so eine Doku, wo die hätte an dir vorbeigehen können, weil Netflix haut öfter mal Dokus raus, und die ist ja unglaublich groß geworden. Ne? Ja. Das hat ja jeder gesehen, weil es einfach, weil du dir denkst, wie können so eine Ungerechtigkeiten passieren? Und das ist ja auch das, was der Fall von O.J. Simpson quasi antreibt. Also die Beweise sind, wo du denkst, eindeutig, wie, was will man da noch machen? Und dann hat er diesen Beraterstab und diese Anwälte und das ist halt das eher Faszinierende. Auch wenn man ein bisschen wegkommt von dem Fall O.J. Simpson, sondern einfach, da ist ein Typ, der wird angeklagt, weil er seine Ex-Frau und dessen Freund umgebracht haben soll. Und jetzt schauen wir mal, was daran passiert. Und das ist ja auch ein Stück US-amerikanische Geschichte, weil diese, gerade nach der Ermordung von Rodney King, das hängt ja alles, das ist ja alles in diesem Aftermath da, das hängt ja alles miteinander zusammen und das zu
sehen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass er wurde ja freigesprochen, also in diesem Strafverfahren, sage ich jetzt mal, wurde aber in einem zivilen rechtlichen Verfahren wiederum für schuldig gesprochen. Ja, das heißt, die Opfer haben halt noch, konnten irgendwie zivilstrafrechtlich ihn halt quasi auf Schadensersatz verklagen und gesagt, er hat die umgebracht, ich will jetzt irgendwie Kohle sehen. Mhm. Und die haben ihn wiederum für schuldig gesprochen. Das ist schon irgendwie schwer zu verstehen, wie das so möglich ist.
Und wenn du die Serie geguckt hast, verstehst du vollkommen, warum der Mann freigesprochen wurde. Das ist ja das Faszinierende. Du verstehst es vollkommen und denkst dir so, krass. Und das genau, was du gerade gesagt hast mit der Zivilklage, steht ja auch in diesen Credits am Ende, dass er eigentlich irgendwie noch auf 20 Millionen oder so verklagt wurde. Letztendlich haben dann die Eltern unter 500.000 bekommen. Unter noch.
Also ja, wenn er nichts mehr hatte, aber darum geht es ja nicht. Aber es geht ja einfach, also finde ich jetzt, geht ja darum, du hast im Grunde zwei Gerichte und die unabhängig voneinander zu dem gegensätzlichen Urteil kommen und trotzdem wird das eine, hebt das eine das andere nicht auf, sondern es bleibt halt parallel bestehen.
Ja, das ist halt dieses Jury-Prinzip in den USA, ne? Das ist halt krass. Also das ist dass theoretisch die Urteilsfällung, also abgesehen vom Strafmaß, von Leuten kommt, die sich das anhören. Also keine ausgebildeten Juristen, sondern Leute, die sich das zum ersten Mal anhören, mit Beweisen bombardiert werden und dann entscheiden, finde ich das jetzt gut oder nicht.
Ja. Bei uns in Deutschland hast du ja den Schöffen, das Schöffengericht. Als Schöffe darf man Freiheitsstrafen bis zu 3 Jahren verhängen. Dann ist das Schöffentum vorbei. Dann kommen, ich sage das jetzt in Anführungszeichen, dann die Profis. Ne?
Ja.
Und also bevor dich jemand, wenn du jetzt 5, 6 Jahre irgendwie oder länger in den Knast kommst, ist der Schöffe wieder nicht mehr gefragt.
Ja.
Aber diese gewisse Schöffenkultur gibt es ja.
Absolut.
Ich glaube, so wenn man so eine Tagline oder sowas sucht, um die Serie schmackhaft zu machen, ich glaube, es geht wirklich so um die Tatsache, dass man sich Gerechtigkeit kaufen kann und dass alle das wissen. Dass da gerade gerechtigt, also dass sozusagen, dass man sich den Sieg vor Gericht kaufen kann, ne? Also in Anführungsstrichen Gerechtigkeit, dass man halt, dass O.J. Simpson sich quasi freigekauft hat und dass das sozusagen auch durch diesen riesigen Beraterstab und durch die Strategien und so weiter und dass sich dagegen halt einige Leute vor Gericht halt aufgelehnt haben, dass man die begleitet und dass die sozusagen wirklich auch an Gerechtigkeit interessiert waren und dass dieser Kampf um Gerechtigkeit halt nicht pathetisch verklärt ist oder irgendwie so Gesinnungskitsch, sondern ganz nüchtern erzählt wird von und mit zwei Darstellern halt auch super rübergebracht wird, so dass man sich selber verstrickt so in diesen Wunsch. Dass die Sau das kriegt, was sie verdient hat. So, ne? Nämlich ein richtiges Urteil.
Ja.
So. Und das macht die Serie sehr emotional total ergiebig, finde ich. Und auf der anderen Seite ist sie halt einfach auch fantastisch inszeniert. Also Breaking Bad oder so, das ist halt auf einer Augenhöhe so.
Genau, das ist auch, meinte von meiner Freundin in der letzten Folge, irgendwie, da gibt es so eine Kamerafahrt. Das war halt so witzig, war so eine Kamerafahrt, die war halt mega gut, wo die einfach mal aufgefallen ist, krass, das war gerade eine Fahrt so. Und nach dem Ding irgendwie ging dann der Fernseher an und da war halt irgendwie gerade eine Gerichtsszene im Tatort und dann hast du mal so einen kleinen Vergleich gesehen. Aber auch schauspielerisch halt, das ist halt alles Glanzleistung. Also ganz ehrlich, John Travolta fand ich so gut.
Ja.
Also wie er diesen ekligen Typen spielt, wo du immer lachen musst, wenn der ins Bild kommt. Und dieser, oder der Anwalt, der Johnny Cochran. Also wirklich, ich kann gerade nicht sehen, dass das ein Schauspieler ist, sondern ich sehe den als dieser Anwalt. Und das ist
und auch alle und auch so uneitel gespielt. Ne?
Ja, also und auch der Staatsanwalt, der da ins Boot geholt wird. Also großartig.
Also, ja, die wird Ende des Jahres wird die alles absahen, was man absahen kann. Wobei es ja jetzt noch eine Doku gibt.
Genau, die gerade mega hype ist.
Durch
ne?
die Decke gehen ohne Ende. Also das Thema ist jetzt irgendwie da und es wird wahrscheinlich dann erst in einem Jahr, wenn es überhaupt nach Deutschland kommt, aber ich habe geguckt, das gibt es noch nicht auf konventionellen Wegen, die Serie. Also auf DVD soll sie jetzt demnächst mal erscheinen, aber das dauert halt noch.
Ja.
Wenn das so ist, können wir hier nochmal eine Lanze brechen.
Ja, das machen wir doch gerne.
Dann, Marek, was hast du noch gesehen?
Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand.
Gestern im Fernsehen?
Ja.
Ja.
War das schön. Ich habe den nämlich schon mal irgendwann angefangen zu gucken, vor ein, zwei Jahren.
Ja.
Jetzt muss ich mich natürlich hier in einem legalen Raum weiter, also ich konnte den aus diversen Gründen nicht vernünftig gucken, sondern musste ihn leider ungewollt nach 10 Minuten abbrechen. Und da freute ich mich doch, dass er jetzt mal lief und habe den geguckt und fand den sehr schön. Also das ist ein, du hast den bestimmt auch schon mal geguckt, oder?
Nee, ich hab den nicht gesehen.
Also ein wirklich 100-jähriger Opa.
Mhm.
Also der Film, ich fange mal von vorne an, der fängt ein wenig seltsam an. Du siehst dann einen alten Mann, der irgendwo in Schweden abgelegen wohnt, und dann ist seine Katze ist tot und wahrscheinlich war es ein Wolf. Und daraufhin sagt er, so Wolf, du kriegst von mir mal ordentlich einen eingeschenkt, und holt super viel Dynamit raus und sprengt halt einfach ordentlich in dem Garten was weg. Da denkst du dir so, aha. Und dann kommt ein Schnitt und dann ist er halt im Altersheim, weil er sich bis ins Altersheim gesprengt hat, sagt er dann so aus dem Off.
Ja.
Und dann hat er 100. Geburtstag. Und an seinem 100. Geburtstag steigt er einfach aus dem Fenster und verpisst sich, weil er darauf keinen Bock hat. So.
Ja.
Und dann entspinnt sich eine, doch auch relativ überraschende Geschichte, also was diesem 100-Jährigen dann passiert, die immer in Abwechslung erzählt wird zu Rückblenden aus seinem Leben. Also diese Rückblenden aus seinem Leben, das hat mich so ein bisschen erinnert an diesen tschechischen Film, der heißt Ich bediente den englischen König, der hat so eine ähnliche Struktur.
Ist ja so Forrest Gump-mäßig, dass so,
ja, genau, können wir auch, oder so Forrest Gump-mäßig.
Historische Fakten quasi genau, da also ein bisschen abgeändert werden, weil er dabei war.
Liebt halt Sachen in die Luft jagen. Und so landet er halt und so unterstützt er halt das Manhattan-Projekt. Also er ist halt am Bau der Atombombe beteiligt und die Russen finden ihn gut,
genau,
und die Amis finden ihn gut. Und du siehst also auch so Leute wie Reagan kommt vor und Stalin kommt vor und Franco kommt vor und er ist halt überall. Er ist halt eigentlich so ein total ignoranter Typ, der einfach gerne Sachen in die Luft jagen möchte.
Ja.
Genau, also er hat auch ein bisschen unter den Nazis gelitten. Also ich will jetzt nicht alles verraten. Also er ist auch nicht ganz so 100% in Ordnung. Aber also das ist die Vergangenheit, die wird immer wieder bruchstückhaft erzählt. Und in der Gegenwart kauft er sich einfach ein Ticket und fährt weg. Und so ein ziemlich unverschämter Hooligan gibt ihm einen Koffer und sagt, Opa, du scheiß Drecks-Opa, aus so dem Ton, du passt jetzt hier auf den Koffer auf. Und der nimmt den Koffer einfach mit. In dem Koffer ist wahnsinnig viel Geld. Er lernt einen anderen Opa kennen, der sich tierisch freut, dass er mal Besuch kriegt. Und jetzt gibt es diese Situation, diese beiden Opas mit super viel Geld, die Gangster, die das Geld wiederhaben wollen, plus diese Geschichte, wo halt hochrangige Politiker plötzlich ihn irgendwie hofieren vor 50 Jahren. Das alles macht total viel Spaß zu gucken. Es war einfach wirklich eine sehr schöne Alternative gerade zur EM gewesen. Es war mal wieder so, ach stimmt, geil, so gut kann eigentlich auch wirklich so ein schönes, schön erzähltes Kino sein. Mir sehr gut gefallen. Ich fand, der Film hatte eine coole Balance auch zwischen Humor, ein bisschen Tragik und auch zum Teil einer relativ unerwarteten Härte.
Hm.
Also es gibt auch den einen oder anderen fast schon leicht splatterigen Moment, wo man sich so denkt, was ist denn jetzt los? Also einfach eine sehr geile Mischung, weil das ist ja, macht den Film unberechenbar. So, das hat mir so alles sehr gut gefallen. Ich fand, das Finale war ein bisschen hastig. Da kam der Film für mich ein bisschen aus dem Takt.
Mhm.
So nach dem Motto, oh, wir haben jetzt irgendwie 95 Minuten rum, der darf aber nur 110 Minuten dauern. Wir müssen jetzt unbedingt noch irgendwie, das ist eine Romanverfilmung, das Buch zu Ende bringen. Das fand ich so ein bisschen schnell. Also wenn du, sag mal, du gehst auf ein Konzert, siehst ein geiles Konzert und eine gute Zugabe.
Mhm.
So wirkte das.
Mhm.
Scheißegal, trotzdem irgendwie, wenn man das mal gucken will, auch gut gespielt. Also ich habe mich schlau gemacht, ich kannte den Schauspieler nicht, der spielt. Der heißt Robert Gustafsson, ist wohl ein bekannter Komiker in Schweden und spielte ihn auch als 100-Jährigen, als 20-Jährigen, als 60, also so ein bisschen Citizen Kane-mäßig.
Ah, ja.
Fand ich, hat er echt schön gemacht und auch so, dass wenn man skandinavische Filme guckt, man erkennt so den einen oder anderen, das andere Gesicht auch immer wieder, die in solchen Filmen irgendwie auftauchen. Und das kann ich empfehlen, fand ich super, habe ich mich irgendwie drauf gefreut, als ich mir durchgelesen habe, dass der gestern kommt, und habe mir den mal reingezogen.
Ja, ja, fand ich auch, fand ich erst sehr lustig. Sehr schöner Film.
Ja.
Ja.
Ja, 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 klingt gut.
Ja.
Fragen? Haben wir Fragen? Fragen?
Ja.
Von Manuel Neuer haben wir eine Frage.
Nee. Von dem User 5 von 5.
Ach so, stimmt, das ist der volle Punktzahl-User.
Genau.
So ein geiler Typ, ne? Die ganzen Punkte abgesahnt.
Der fragt, und zwar, ach so, genau, eine kurze Anmerkung. Es gibt Fragen von euch, die auch immer wieder auftauchen, die wir aber auch schon beantwortet haben. Deswegen aufmerksam zuhören. Ne?
Ja, also wir sind keine Assis. Es gibt wirklich manchmal Fragen, genau. Die sind immer gleich, werden wieder copy-paste. Da freuen wir uns zwar, aber wir haben manchmal auch nur Teile.
Genau. Also, zum Beispiel diese Frage, was ist der Sinn des Lebens von User, ich bin Gott? Die beantworten wir einfach kategorisch genau. Nicht mehr.
Also, haben wir also in Folge 2 des vorletzten Podcasts, wo wir noch in der Wöhlerstraße saßen, beantwortet.
Könnt ihr euch anhören, wir haben auf jeden Fall die ultimative Antwort auf diese Frage schon geliefert.
Absolut, 42. Auf jeden Fall, wir greifen uns manchmal, wie Marc schon gesagt hat, Bruchstücke da raus. Das heißt, nicht wundern. Ne?
Also wenn man manchmal einen Fragenkatalog von 12 Fragen oder so kommt, nimmt vielleicht 1 bis 2 raus. Das heißt, viele wurden beantwortet, die noch nicht. Genau. Worum geht es 5 von 5?
Er fragt, ich wollte euch mal fragen, ob Technik für euch eine große Rolle spielt beim Filme schauen. Ist es euch egal, auf welchem Bildschirm ihr schaut? Hauptsache, der Film ist gut. Prost. oder habt ihr zu Hause ein kleines Heimkino eingerichtet? Ja.
Also 5 von 5 hat sich ein Heimkino eingerichtet und freut sich drüber.
Ja, genau.
Also herzlichen Glückwunsch. Wenn es dir gefällt, finde ich gut. Macht ja auch mehr Bock.
Jedes Mal, wenn ich sowas erlebe, finde ich es richtig geil. Also ich habe das bei meinem letzten Wien-Besuch bei einem Cousin gesehen. Einfach, der hatte halt im Wohnzimmer so eine Leinwand, so ein schönes Soundsystem. Und dann saßen wir da auf der Couch und haben so der Marsianer geguckt. Auf hier so HD-Blu-Ray-Dings. Und dann dachte ich mir schon, das ist eigentlich ziemlich geil. Hm? Zu Hause persönlich bin ich jetzt nicht so der Fetischist. Also ich habe halt irgendwie 2 Boxen und meinen großen Fernseher. Da fällt mir schon auf, wenn das Bild halt klar und groß ist und ein toller Sound ist, dann ist das natürlich schon geiler. Aber ich bin auch derjenige, der sich manchmal halt irgendwie noch in so DVD reinschiebt und ich denke, das hat irgendwie was Oldschool-haftes und das ist auch schön. Also ich gucke halt auch irgendwie unterwegs mal eine Serie auf dem Tablet oder wenn ich irgendwie zu faul bin, irgendwie alles an den Fernseher anzuschließen, dann einfach auf dem Laptop. Von daher ist es mir nicht so wichtig. Ich weiß es aber unglaublich zu schätzen, wenn jemand sowas hat, weil das kann mega geil sein.
Gut, ich würde mich dem fast einfach anschließen. Mhm. Also das Ding ist so, ich habe einfach jahrelang, also ich hatte früher natürlich Classic, so einen mittelgroßen Röhrenfernseher. Den hatte ich bestimmt bis vor 4 oder 5 Jahren und fand den entsprechend ausreichend. Dann hatte meine Freundin einen wirklichen Mini-Fernseher.
Ja.
Also das war so, das kannst du in der Abstellkammer eigentlich gucken.
Ja.
Und da haben wir auch schon Filme drauf geguckt und das war dann halt kuschelig. Da musste man halt ganz direkt davor, um sich ein bisschen in diesen Film eintauchen zu können.
Ja.
Hat irgendwie alles seinen Zweck erfüllt. Und dann haben wir uns irgendwann so einen Flachbildfernseher gekauft, der natürlich ein wenig größer ist. Und dann haben wir den aufgebaut und dachten uns so, alter Schwede, ey, das ist ja super krass.
Ja.
Und mir fällt bei sowas immer auf, man gewöhnt sich aber voll schnell dran.
Das stimmt.
Also zum Beispiel jetzt hätte ich keinen Bock, irgendwen zu besuchen und da auf so einem kleinen Röhrenfernseher irgendwie einen Film zu gucken.
Ja, das stimmt.
Weil ich mich jetzt dran gewöhnt habe, dass Fernsehen so zu sein hat.
Ja.
Als ich es noch nicht hatte, war es okay. Also ich glaube auch, das ist immer so, ne, wenn du mit irgendwas zufrieden bist, ist es erstmal cool.
Ja. Absolut.
Aber es macht auf jeden Fall mehr Bock, auf einem etwas größeren Fernseher, sagen wir mal, mit einem schönen großen Bild was zu gucken, als sich das jetzt vor so einem Taschenfernseher zu setzen.
Ja, also vor allen Dingen die Umstände müssen halt, krass, die Umstände müssen halt stimmen, ne? Also es muss halt einfach Bild und Ton.
Entschuldigung, ich habe Philipp aus der Fassung gebracht, weil ich habe hier in den Giga-Annalen eine DVD von Die Dinos gefunden.
Es ist diese neue aufgelegte DVD-Box, ne? Da fehlt der ganze Rest.
Echt?
Ja. Das ist die Dinos gab es doch nie auf DVD und da gab es doch vor 2 Jahren diese Riesenbox, die sie rausgebracht
und
haben.
Wir haben davon bei eine DVD und der Rest ist weg, oder
aber
was?
Keine Ahnung, aber das ist genau diese Auflage.
Das ist doch super assig.
Auflage, die damals hier veröffentlicht wird. Da, also du kriegst ja die komplette Serie, weiß nicht, für 50 Euro bei Amazon.
Und wir hätten das hier für lau, aber wir haben nur eine.
Du hast nur eine CD, ja. Vielleicht aber vermisst jemand auch diese eine CD. Naja, okay, was ich sagen wollte, auf jeden Fall, es muss irgendwie das Gesamtpaket stimmen. So.
Ja, bei mir ist das ein bisschen.
Tobi feuert ähnlich. Noch mit einem Holzkohleofen seinen Fernseher an, der dann ab und zu aber auch wieder ausgehen kann.
Genau. Ich habe jetzt, wie der Zufall es will, mich gerade aktualisiert und habe jetzt irgendwie auch irgendwie Pipapo-Kram, den man so haben muss. Bei mir ist es ja sozusagen bedingt über das Videogaming schon immer so gewesen, dass ich gerne große Fernseher habe, beziehungsweise große Monitore, weil das schon geiler ist. Also ne, dann, wenn das halt so ein, wenn du so ein Erlebnis haben willst, aber ich bin halt so ein Kopfhörer-Guy. Also bei mir ist das so, das gibt meine Lebenswelt auch gar nicht mehr wieder. Ich kann halt nicht einfach abends irgendwie auf volle Kanne Terminator 2 gucken, weil dann springt meine Tochter aus dem Bett und fragt, ja, ist Krieg oder was?
Ja.
Und deswegen, wenn ich einen Film gucke, dann ist es eher ruhig, sage ich mal. Und dann mache ich Surround auch aus und dann ist es irgendwie auch so, weiß ich nicht, dann ist halt der große Fernseher da und so weiter und der Rest ist mir egal. Aber wenn ich irgendwie zocke oder so, dann habe ich halt Kopfhörer auf und dann auch volle Pulle und so. Und das finde ich dann irgendwie, das reicht mir auch völlig. Aber was sozusagen diesen Bildfetischismus angeht, Entschuldigung, ich weiß gar nicht.
Ich weiß. Aber danke, dass du dich für mich entschuldigt hast.
Dann ist mir das, also das habe ich schon immer nicht wirklich nachvollziehen können. Ich habe eine Zeit lang auch mal bei Giga über Neuerscheinungen von DVDs und Blu-rays und so weiter berichtet. Und diese Artefaktbildung und was sich da in diesen Niederungen der Blu-ray und DVD-Community so abtut. Also das fand ich schon immer absurd, weil also ich sehe es nicht. Ich habe auch schon Filme auf dem Laptop geguckt oder auf dem iPad, die mich emotional komplett aus der Bahn geworfen haben. Ja. Also, und es hat trotzdem funktioniert. Ja. Und klar, wenn ich jetzt irgendwie einen Film von, weiß ich nicht, wenn ich Star Wars, Empire Strikes Back oder wenn ich Drive gucke oder so, dann will ich natürlich auch so groß wie möglich und so schöne Farben und all das genießen können oder Kubrick oder so. Aber dann gehe ich eigentlich eher ins Kino. Also wenn ich mal wieder Lust habe, mich visuell von einem Film mitreißen zu lassen, dann gucke ich das, glaube ich, im Kino.
Ja.
Und zu Hause ist mir das so, da bin ich sehr pragmatisch.
Ja. Ich möchte das noch unterstützen mit einem Zitat von Bono, der mal gesagt hat, ein guter Song muss auch funktionieren, wenn er nur mit einem Instrument performt wird, egal wie die Originalversion ist. Und ich glaube halt, dass einfach ein guter Film auch auf einem scheiß Fernseher einen immer noch emotional irgendwie packen kann.
Mhm, finde ich gut.
So, und ja, trotzdem macht es mehr Spaß, irgendwie einen bunten Film auf einem großen Fernseher zu gucken, das ist ja gar keine Frage.
Absolut. Und ich mit den Worten von Bono...
Bono Vox, und, die schöne Stimme. Und, hören wir uns nächste Woche wieder auf Vox, direkt nach dem perfekten Dinner.
Und einen Gruß nach Island.
Ja.
Huh! Ja.
Genau, ihr habt uns Spaß gemacht. Vielleicht helft ihr Tobi wieder seine Liebe für Fußball zu entdecken.
Ja, das
Island, klappt. Go. Wales vielleicht noch als Finale, wäre auch witzig.
Ja, absolut. Witzig.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Erste Folge der dritten Staffel der Fan-Favorites. Und wir hören uns vielleicht nächste Woche wieder. Mal gucken, was passiert. Ab heute in Staffel 3 gibt es keine Garantie. Ein bisschen ja? Warum sind die kurz?